Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Was war das für ein MotoGP-Rennen am frühen Sonntagmorgen europäischer Zeit im japanischen Motegi? Bei strömendem Regen lieferten sich Andrea Dovizioso und Marc Marquez einen richtigen Showdown, der drei Rennen vor dem Saisonende auch in den WM-Kampf nochmal richtig Pfeffer bringt. Wir blicken zurück auf das Rennwochenende beim Großen Preis von Japan zusammen mit Gerald Hirnberg von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Hallo Gerald.
Servus Malte und hallo an alle MotoGP-Fans, die uns jetzt zuhören.
Und die am Wochenende sich sicherlich auch die Nacht oder die frühen Morgenstunden um die Ohren geschlagen haben, aber dafür entschädigt wurden mit einem wirklich genialen Rennen und einem wahren, ja, packenden Finale zwischen Andrea Dovizioso, der am Ende das MotoGP-Rennen gewann, und Marc Marquez, die sich das da vor allen Dingen in der Schlussrunde dann nochmal richtig gegeben hatten.
Ja, total. Also da ist es rund gegangen bis zum Schluss. Du hast wirklich erst nach der letzten Kurve gewusst, wer dieses Rennen gewinnen wird. Die zwei haben ähnlich wie in Österreich wieder absolut geiles Racing geboten, Rad an Rad. Es war hart, es war fair und das ist das, was wir als Rennfans sehen wollen.
So ist es. Und du hast den großen Preis von Österreich in Spielberg schon angesprochen. Da ging es ja genauso aus am Ende. Kann man da irgendwas draus ableiten, dass gerade in diesem 1:1-Duell Dovizioso eigentlich immer das bessere Ende für sich hat?
Ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, dass das echt Überraschende ist, dass der Dovizioso in diesem Jahr echt so cool agiert, ja, und alles abgebrüht und relaxed macht und insgesamt so souverän wirkt, weil in seiner bisherigen Karriere wurde er ja oft abgestempelt, hat als Nummer zwei oder jemand, der im Rennen gerade nicht gewinnen kann. Er ist oft in Duellen noch um einen Sieg knapp geschlagen worden. Und vom Marquez wissen wir, der gibt nicht locker, bis der Zielstrich kommt. Der wird immer beißen und immer es versuchen und immer attackieren an Stellen, wo man eigentlich überhaupt nicht überholen kann. Dort wird er alles versuchen. Und Dovizioso ist cool und hat ihn jetzt zweimal in so einem Duell in der letzten Runde wirklich besiegt, fair und square. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja, also ich glaube, wenn wir im Winter über so etwas gesprochen hätten, hätten wahrscheinlich die wenigsten darauf gesetzt, dass Dovizioso hier den Marquez in solche Situationen schlagen kann.
Mhm. Coolness von Dovizioso, der eine Punkt, aber Marquez auch Fehler gemacht, in der achten Kurve zum Beispiel.
Ja, er hat dort einen Rutscher gehabt. Ich meine, du hast in der vorletzten Runde gesehen, der Marquez will es jetzt wissen, also er schaut, dass er wegfährt und einen kleinen Vorsprung hat, damit Dovizioso nicht angreifen kann mehr. Und eigentlich ist sein Plan ja fast aufgegangen. Er hatte diese drei knappen 4/10 Vorsprung, aber dann hat er eben diesen Rutscher gehabt. Er war natürlich am Limit, die Reifen waren auch schon dann gegen Rennende auch schon ziemlich abgefahren und am Ende. Er hat den Rutscher gehabt, er ist zum Glück nicht abgeflogen und gestürzt, weil es hätte ja auch passieren können. Und dadurch war der Dovizioso natürlich wieder dran. Ja. Mhm. Also das ist natürlich, wenn er den Fehler nicht gehabt hätte, hätte er vielleicht das Rennen gewonnen. Ja, könnte man natürlich auch sagen.
So ist es auf jeden Fall wieder spannend auch oder noch spannender geworden. Nicht mehr 16 Punkte trennen die beiden in der WM-Wertung, sondern 11 Punkte sind es jetzt nur noch. Das lässt auf die letzten drei Rennen mal richtig hoffen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt kommt Philipp Island. Das ist natürlich eine Perle im Rennkalender, eine richtige schnelle Mutstrecke. Das Wetter kann in Phillip Island auch verrückt spielen. Die Strecke in der Nähe von Melbourne auf der Insel ist eben direkt beim Ozean und da heißt es sehr oft, da hast du 4 Jahreszeit an einem Tag. Also da kann uns auch alles erwarten und die Wettervorhersage sieht jetzt mal bewölkten Himmel vor mit eventueller Regenwahrscheinlichkeit. Aber wie gesagt, da müssen wir abwarten. Sepang, was dann danach kommt in Malaysia, da haben wir Sonnenschein und Hitze erlebt, natürlich schon oft, aber auch in der Formel 1 schon extreme Regengüsse und Regenschauer. Also da kann wirklich noch alles passieren und es bleibt auf jeden Fall spannend.
In Japan auf jeden Fall 100% Regen, da hat es eigentlich fast die ganze Zeit über das ganze Wochenende geregnet. Wir hatten ja auch schon über die ersten beiden Trainingsläufe gesprochen, wo es ja dadurch heraufbeschworen ja auch den ein oder anderen Unfall gab. Wie hatte sich der Regen überhaupt auf das Rennen dann der MotoGP-Klasse ausgewirkt?
Ich würde sagen, dass es sich gar nicht so extrem ausgewirkt hat, weil es konstant geregnet hat und das Wasser auch konstant auf der Strecke war. Was immer sehr schwierig ist, ist, wenn es trocken ist und dann fängt es an zum Regnen oder es regnet leicht, dann hört es auf, dann fängt es wieder an. Oder es hat geregnet und die Strecke trocknet ab. Also so verändernde Bedingungen, die haben dann eher einen größeren Einfluss, dass der Fahrer eben gut sind, wenn es so ist, die Bedingungen sind, oder schlechter sind, wenn es anders ist. Wenn es jetzt so konstant ist, dann tun sich die Fahrer leichter, weil sie sich haben auch komplett darauf einstellen können, wie jetzt die Streckenverhältnisse sind, wo du wie fahren musst, wo ist jetzt ein kleiner Bach, der über die Strecke rennt, wo muss man aufpassen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so einen großen Einfluss aufs Rennergebnis hatte, ja.
Also wenn wir nochmal auf das Rennen zurückblicken, die beiden Sieger haben wir genannt, den ersten und den zweiten, der drittplatzierte Danilo Petrucci im Ducati oder auf der Ducati, der hatte ja zwischendurch schon mal einen Vorsprung von 1,4 Sekunden rausgefahren, gut, das ist noch keine Welt, aber was hat ihn am Ende ins Hintertreffen gebracht gegen die beiden anderen?
Also wie er dann auf Platz 3 zurückgefallen ist, habe ich mir im ersten Mal gedacht, vielleicht lässt er die da vorne einfach kämpfen und denkt sich, naja, vielleicht schießen sie sich ab und dann bin ich der lachende Gewinner. Es ist so nicht so weit gekommen, aber du hast ja gesehen, wie eng es dann in der letzten Runde zugegangen ist. Ja, also hätte vielleicht passieren können, aber Spaß beiseite, er hat dann einfach nicht mehr das Tempo gehen können. Dovizioso und Marquez sind halt extrem ausgefuchst. Ja, die haben die Reifen auch echt super über die Distanz gehalten. Es ist ja bei einigen Fahrern, vor allem im letzten Renndrittel, die Reifen am Ende gewesen. Der Zarco ist dann noch ordentlich zurückgefallen, zum Beispiel Vinales hat zu kämpfen gehabt. Und Petrucci ist dann einfach seinen dritten Platz zu Ende gefahren. Und ich meine, für einen privaten Fahrer, auch wenn er jetzt Werksmaterial hat, ist das natürlich ein super Ergebnis.
Klar, das auf jeden Fall. Aber er sagte hinterher auch so ein bisschen vielleicht verzockt mit den weichen Hinterreifen.
Ja, es im Nachhinein kann man es schwer sagen. Er hat von Anfang an gesagt, in der Startaufstellung, er möchte was riskieren, er hat überhaupt nichts zu verlieren. Wenn sein Poker aufgeht, gewinnt er. Wenn nicht, er hat, wie gesagt, überhaupt nichts zu verlieren. Und wie gesagt, dritter Platz ist ein super Ergebnis für ihn auf jeden Fall.
Ducati und Honda also auf dem Podium. Yamaha an diesem Wochenende geplatzt. Wir hatten ja schon am Freitag gesagt, das kann ganz bitter für die ausgehen.
Ja, also die Yamahas, die haben da im Training extrem Probleme. Wir haben schon am Freitag darüber gesprochen, dass sie im Trockenen schon mit der Traktion Schwierigkeiten haben und im Nassen wird das noch viel schlimmer. Und was man eben gesehen hat, sie haben über das ganze Wochenende auch keine Lösung gefunden. Also auch nicht irgendwie bei der Elektronikabstimmung irgendwie einen Kniff gefunden, dass sie jetzt besser sind, also dass sie nicht gewinnen werden, das war eigentlich relativ früh abzusehen, aber dass sie dann doch vielleicht Vierter, Fünfter sind, Schadensbegrenzung betreiben, das war hier nicht möglich, ja. Und Rossi ist schlagartig gestürzt, ja, das hat ihn selber überrascht, dass plötzlich das Hinterrad weggegangen ist. Er hat natürlich auch Glück gehabt, dass er sich nicht verletzt hat, weil er hatte noch die Nachwehen von seiner Beinverletzung von vor ein paar Wochen. Und ja, Vinales war einfach verloren im Posten. Es ist dann auch im letzten Renndrittel rückwärts wieder gegangen. Er hat nie Akzente setzen können. Theoretisch hat er natürlich von den Punkten her noch die Chance auf den WM-Titel. Aber praktischerweise würde ich sagen, das war's. Und er hat auch selber gesagt, wenn jetzt nicht irgendwie bei Dovizioso oder Marquez etwas passiert und er plötzlich hier anfängt, Rennen wieder zu gewinnen, dann ist es eigentlich vorbei.
Besonders bitter, dass das gerade in Japan dann passiert ist für Yamaha.
Ja, natürlich, ja. Ich meine, das ist das wichtige Heimrennen für Honda, ja. Ich meine, Marquez hat sich von einem italienischen Motorrad schlagen lassen. Das ist jetzt auch nicht so die beste Geschichte, wenn du zu Hause fährst, ja, für deinen Hersteller. Aber na klar, er ist Zweiter geworden. Für Yamaha ist das natürlich eine Klatsche, ja. Und da werden die in der Fabrik sicher viel überlegen und tief tüfteln, was sie machen können dann für nächstes Jahr. Weil ich meine, der letzte Sieg ist jetzt schon im Frühsommer gewesen. Das ist eine gefühlte Ewigkeit her und so wirst du einfach nicht Weltmeister. Und in der Herstellerwertung ist Yamaha jetzt auch auf den dritten Platz zurückgefallen und das ist schon ziemlich bitter, muss man sagen.
Den Sturz von Rossi hattest du schon angesprochen, das war ja quasi exakt die gleiche Stelle, an der er am Vortag schon den Ritt ins Kiesbett gewagt hat.
Ja, auch ziemlich die gleiche Stelle, ja. Also er hat gesagt, er ist total überrascht gewesen. Wie er gemerkt hat, dass das Hinterrad rutscht, ist er schon geflogen. Ja, also konnte er selber jetzt nichts fahrerisch machen. Das zeigt eben auch, wie gesagt, die Schwierigkeiten, die Yamaha momentan hat, dass die Hinterreifen optimal ins Arbeitsfenster zu bekommen oder optimales Gefühl zu bekommen. Beide Fahrer klagen darüber. Sie meinen auch, dass für sie fühlt sich der Hinterreifen zu weich an. Aber es wurde jetzt an der Karkasse nichts groß verändert vom Michelin im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und Rossi hat gesagt, Ducati und Honda können mit dem Reifen fahren und die haben keine Probleme und damit ist es ein Yamaha-Problem. Ja.
Dann gucken wir nochmal auf die Gesamtwertung. Marquez, also 244 Punkte in Führung, 11 Punkte vor Dovizioso mit 233, Zählern Dritter, Vinales 203. hat es schon gesagt, Gerald, die theoretischen Chancen für Vinales sind noch da, aber das ist dann doch sehr, sehr theoretisch am Ende. Drei Rennen stehen ja noch aus, genauso wie in den anderen Motorradklassen, so auch in der Moto 2. Und da hat nicht Marc Marquez, sondern Alex Marquez gewonnen. Der hat sich den Sieg gesichert und Thomas Lüthi, der wurde nur Elfter.
Ja, also für Tom Lüthi war das Rennen aus Schweizer Sicht natürlich zum Vergessen. Im Training war er gut unterwegs, ja, vor allem am Freitag und hat hier richtig die Pace gemacht. Er hat im Vorjahr in Japan gewonnen und das ist so eine Strecke, wo er einfach auch in den Jahren davor immer gut war. Und um eben hier die WM wieder in seine Richtung zu drehen, wäre es halt da echt extrem wichtig gewesen, hier also erst einmal vor Morbidelli zu kommen und im Idealfall zu gewinnen oder mindestens auf dem Podium zu stehen. Das ist nicht passiert. Die haben sich einerseits mit der Abstimmung vertan am Samstag schon. Da ist dann auch im Qualifying nicht mehr viel gegangen. Er hat nach dem Rennen gemeint, sie haben insgesamt übers Wochenende vielleicht zu viel probiert, obwohl es, wie gesagt, am Freitag eigentlich super gelaufen ist. Und dann hat er noch ein Problem gehabt mit dem Visier. Das ist natürlich, wenn du kein Glück hast, hast du auch noch Pech. Ja, hat ein Visier beschlagen, hat nicht viel gesehen. Und das ist natürlich bei so einem Regenrennen und in der Moto 2 hat es ja extrem geschüttet, halt bist du halt chancenlos verloren, ja.
Und das war er dann am Ende auch auf verlorenem Posten, geht Elfter geworden. Morbidelli aber auch nur Achter, also von daher so viele Punkte hat er dann auch nicht auf Lüthi gut gemacht.
Das stimmt, aber Franco Morbidelli ist erstens mal ins Ziel gekommen. Bei einem so schwierigen Rennen musst du einfach ins Ziel kommen. Du darfst nicht stürzen, um einerseits nicht auszufallen und keine Punkte zu machen. Also wenn du stürzt, kannst du dich auch verletzen. Und das ist natürlich jetzt in dieser kritischen Phase der Weltmeisterschaft das Schlimmste, was da passieren kann. Und er ist vor dem Tom Lüthi ins Ziel gekommen, wo wir eben, wie gesagt, davon ausgegangen sind, dass er um einen Sieg kämpft, vielleicht Rennen gewinnt oder ziemlich stark ist. Und Morbidelli hat hier optimale Schadensbegrenzung betrieben. Also für ihn läuft nachher nach wie vor alles weiter auf den Titelgewinn
aber
hinzu. Ja?
Ja. Aber in der Gesamtwertung hat sich trotzdem ein bisschen was, vielleicht auch zu Ungunsten von Morbidelli verschoben, weil nämlich der Moto2-Sieg vom Schweizer Dominik Eggerter in Misano am grünen Tisch zurückgenommen wurde und dadurch Thomas Lüthi dort die Punkte für den Sieger bekommt.
Ja, genau. Also nach Misano haben wir ja alle gejubelt, dass die Schweizer zum ersten Mal einen Doppelsieg feiern in der mittleren Klasse. Mhm. Und das hat für riesen Schlagzeilen in der Schweiz gesorgt. Also das war wirklich ein Push, ein zusätzlicher Push noch für unseren Sport. Und Sonntag in Japan kommt dann nach dem Rennen die offizielle Mitteilung, dass der Dominik Eggerter dort disqualifiziert wurde, nachträglich. Ich meine, das Rennen war vor etwas mehr als einem Monat. Ja, da fragt man sich dann schon teilweise, warum dauert das so lange? Aber der Motorradweltverband hat Ölproben genommen und ist zur Auffassung gekommen bei den Tests, dass das Öl nicht der vorgeschriebenen eine Spezifikation, die den Teams zur Verfügung gestellt wird, entsprochen hat und damit ist er laut Reglement disqualifiziert worden.
Wer ist da, wer trägt da bei so einem Team die Schuld daran, dass eben Motorenöl verwendet wurde, das nicht zugelassen wurde, das Komponenten enthält, die nicht erlaubt waren? Bei Kiefer Racing, gibt es da die Verantwortung oder wird das dann der Motorenölfirma zugeschrieben?
Also das liegt definitiv beim Team, ja. Also Dominik Eggerter kann da gar nichts dafür. Mhm. Ja. Es ist eine komplizierte Geschichte, weil das Öl wird zur Verfügung gestellt und das Kiefer-Team sagt, dass sie gar nichts hinzugemischt haben, sondern das ganz normale offizielle Öl verwendet haben. Und das kann vielleicht wurde das Öl nicht ordnungsgemäß aufbewahrt, transportiert, vielleicht gab es irgendwo eine Verschmutzung dadurch. Genau wissen wir es natürlich nicht, ja, aber wenn das Kiefer-Team sagt, dass sie hier nicht getrickst haben, dann müssen wir es ihnen glauben, ja, und ich kenne die Kiefer-Brüder, die sind sehr ehrenhafte Sportler, also die würden nichts Verbotenes machen. Und es ist eine seltsame Situation. Wir hatten schon einmal im Frühling, dass Passini ein zweiter Platz gestrichen wurde, auch wegen einer gleichen Ölgeschichte, und da hat auch das Team gesagt, wir haben hier nichts Verbotenes gemacht. Also vielleicht, wie gesagt, Verschmutzung oder so. Blöd ist es natürlich, weil es hat gerade den Eggerter getroffen, was Rennen gewonnen hat und nicht in einem Rennen, wo er, weiß nicht, Zwölfter geworden ist, ja.
Ja, das ist natürlich dann besonders bitter für ihn. In der WM-Wertung jetzt Morbidelli 19 Zähler vor Thomas Lüthi, drei Rennen noch zu fahren. Für wen spricht dieser Vorsprung, dieser Rückstand jetzt? Kann man das einschätzen schon?
Also dadurch, dass jetzt das Motegi-Rennen für den Lüttich jetzt nicht so gelaufen ist, wie man es sich eigentlich erwartet hat und wie man auch am Freitag gesehen hat, ist er eigentlich unter Zugzwang. Also er muss eigentlich in Australien am nächsten Wochenende gewinnen. Mhm. Das ist eigentlich, der Druck liegt jetzt auf seinen Schultern. Auf der anderen Seite, Morbidelli kann einfach nur nachfahren. Ja, wenn der Tom Lüthi jetzt, sagen wir, rein theoretisch das Rennen gewinnt, reicht dem Morbidelli ein zweiter Platz. Und dann haben wir natürlich noch einen Alex Marquez, einen Passini, ja, einen Nakagami vielleicht, ja, die auch noch gewinnen wollen, ja. Also einfach wird's nicht. Und ich glaube, dass momentan nach diesem Rennergebnis in Japan der Druck auf den Schultern von Tom Lüthi lastet.
Also sind wir gespannt, wie es dort ausgeht. Wir müssen aber noch über die deutschen Platzierungen bei diesem Moto2-Rennen gucken. Und die Deutschen, Sandro Cortese und Marcel Schrötter, die waren ja eigentlich ganz okay ins Rennen gegangen. Cortese Siebter und Schrötter von Position 8 aus. Die Position konnten sie aber nicht halten. Vor allen Dingen Cortese Crash mit Nakashima nach 5 Runden und dann war es für ihn auch schon beendet.
Ja, also beide hatten keinen optimalen Start. Sie haben da einige Positionen in den ersten Kurven verloren. Marcel Schrötter meinte nachher, das lag auch an der Startaufstellung, weil einige schnellere Leute ein bisschen weiter hinten standen im Mittelfeld und die dadurch gleich nach vorgestürmt sind, was ihnen jetzt nicht geholfen hat. Und wenn du dann wieder im Pulverdampf des Mittelfeldes drinnen bist, da wird halt hart gefightet. Cortese konnte für den Ausfall nichts, Nakashima ist ausgerutscht, hat ein optimistisches Volumen über versucht, das nicht funktioniert und hat den Cortese mitgerissen. Ja, das ist halt sehr, sehr blöd und für ihn, für Sandro in dieser Situation nicht, natürlich auch nicht gut, weil wir wissen nach wie vor nicht, wie es mit ihm im nächsten Jahr weitergehen wird. Und da brauchst du halt schon Ergebnisse, die okay sind. Ja. Und wenn du da jetzt wieder eine Nuller stehen hast, dann sieht das nicht so besonders gut aus. Der Marcel ist 13 geworden, hat 3 WM-Punkte gesammelt. Okay, ja.
Ja, Schwamm drüber
lassen. Genau, ja, also mehr kann man jetzt auch nicht dazu sagen. Er ist halt wieder durchgefahren, wo es letztes Mal nicht geklappt hat wegen seiner Handgelenksverletzung. Aber ein 13er Platz ist natürlich nicht berühmt, ja, also da erwartet man sich schon mehr.
Gucken wir auf das Moto3-Rennen, das ja auch noch ausgefahren wurde an diesem Wochenende. Fenati siegt vor Antonelli und Bezzecchi. Wie hast du das Rennen gesehen?
Also eine souveräne Vorstellung vom Romano Fenati, das war echt wieder beeindruckend, genauso wie schon in Misano, wo er im Regen der Konkurrenz auf und davon gefahren ist. Ob es ihm wirklich etwas für die Weltmeisterschaft bringt, das ist mal offen. Ja. Also Juan Mir ist da im Regen überhaupt nicht zurechtgekommen. Da müsste man mal in seinem Umfeld ja, über den Winter überlegen, ob man da nicht irgendwie auch vielleicht mehr Regentraining macht oder so, weil im Trockenen ist er verdammt stark, aber im Regen zählt er jetzt nicht zu den absoluten Topfahrern. Ich meine, er ist noch jung, ja, das kann er alles noch lernen. Und das wird aber sicher ein Aspekt für die Zukunft sein, ja, ob er im nächsten Jahr zum Beispiel wenn er in der Moto2 mit dem Mark VDS-Team fährt, die ja absolute Profis sind, ob die hier vielleicht Trainings machen auf nasser Piste oder so abseits der Rennstrecke, um ihm hier unter die Arme zu greifen, dass er hier auch besser wird. Okay, die WM-Entscheidung ist natürlich vertagt, weil Platz 17, er hat keine Punkte geholt. Er hätte Weltmeister werden können schon an diesem Wochenende, das ist jetzt nicht der Fall. Trotzdem ist er der große WM-Favorit. Also ich glaube schon, dass es jetzt in Australien den Sack zumachen wird.
Sein Vorsprung mit 271 vor 216 Punkten, natürlich recht groß, Mir vor Fenati und Cané, der Spanier mit 184 Punkten auf Platz 3. Und wenn wir auf das Rennen gucken, auch ein Deutscher natürlich am Start gewesen, Philipp Oettl war dabei in der Moto3-Klasse, 6. Platz geholt. Beste Platzierung in dieser Saison, glaube ich, ne?
Ja, es war ein super starkes Rennen von ihm, ja, also Hut ab, da ist er echt super gefahren. In den ersten Runden war er ungefähr mit Juan Mir herum auf Platz 20, ja, und Philipp Oettl ist echt da richtig nach vorgekommen, während der Juan Mir eigentlich hängen geblieben ist, da sind keine Akzente gekommen. Auf der anderen Seite muss man natürlich festhalten, wenn jetzt der Philipp Oettl wie so oft, ja, ein besseres Qualifying gehabt hätte, dann wird er vielleicht aufs Podium oder ziemlich sicher aufs Podium fahren können, weil die Speed hat er dafür gehabt. Ja. Also dementsprechend ist der 6. Platz natürlich gut, aber natürlich ist dann die Frage, was wäre, wenn sein Qualifying besser gewesen wäre, weil da hat er wieder einmal ausgelassen.
Also durchaus mehr drin gewesen, wenn er im Qualifying mehr punkten würde. Was fehlt ihm insgesamt noch so im Vergleich zur Konkurrenz?
Effektiv gesehen ist es dasselbe Thema wie jetzt schon in den letzten paar Jahren. er ist im Qualifying zu schlecht. Wenn du regelmäßig irgendwo auf Platz 12, 13, 15, 18 stehst, dann hast du es halt schwierig, nach vorne zu kommen. Und wenn jetzt vorne der Zug wegfährt, dann hast du den Anschluss verpasst. Wenn er ein gut mal ab und zu hat er ja ein gutes Qualifying und startet weiter vorne, dann hängt er sich auch an und ist meistens auch gleich vorne dabei und kämpft hier mit. Ja, also das bessere Qualifying, also ist definitiv nach wie vor ein Knackpunkt.
Also nächste Station des Motorradstraßenweltmeisterschaft oder der Motorradstraßenweltmeisterschaft, dann Australien, Phillip Island am nächsten Wochenende dann schon wieder und wir werden euch auf dem Laufenden halten mit der Vor- und der Nachberichterstattung hier auf meinsportradio.de und alles nachlesen zum Motorradweltmeisterschaftslauf und zu den Läufen zur gesamten Saison und alles Wissenswerte aus den Bereichen des Motorsports gibt's natürlich bei unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com und von Gerald Dirnbeck und seinen Kollegen. Gerald, danke für heute.
Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.